Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Und meine Rita Molzberger.
Wir hatten in der letzten Folge über Neid gesprochen und weil Rita so einen langen, elaborierten Zettel hat, haben wir gedacht, okay, pass auf, wir legen noch einen drauf, weil uns auch noch Gedanken gekommen sind. Also mir zumindest und Rita sagte dann eben so schon, ja, in die Richtung wollte ich auch. Machen wir später, weil Rita hat nämlich für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, die hieß Good Night, Missgunst.
Ja, wir waren beide im Wortspielmodus danach. Tut uns leid.
Nein, ich muss die Schuld hier eindeutig cool. Rita zuweisen.
Nein.
Du hast angefangen.
Ja, aber du hast das vollzogen, meine Liebe.
Okay, wir tragen beide die Schuld. Rita, du wolltest nochmal kurz zusammenfassen. Das finde ich großartig, ja. Da muss ich das nicht tun.
Ich bin in alte Gewohnheiten verfallen. Ich mache das ja mittlerweile in der Seminartätigkeit so, weil man davon ausgehen kann, aufgrund der Nichtanwesenheitspflicht der Menschen sitzen immer unterschiedliche Leute da und die haben dann nicht mitbekommen, was beim letzten Mal war. Und falls jetzt HörerInnen diese Folge hören und die vorher nicht gehört haben und sich fragen, was? Dachte ich, ist vielleicht ganz sinnvoll zusammenzufassen, wo wir so ungefähr waren.
Wenn mir das auch so recht.
Ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so stimmt. Ich behaupte mal, wir wären an folgendem Punkt gewesen, von dem aus wir dann weiterdenken können. Nein, es stimmt, glaube ich, schon, dass wir vor allen Dingen die These diskutiert haben, was denn Neid ist und wie er abzugrenzen ist von anderen verwandten Phänomenen. Die These dazu war, Neid ist Leid am eigenen Mangel und Unlust angesichts des Wohlergehens anderer.
Mhm.
Und dieses Wohlergehen anderer, dass man da nicht gönnt, das kann entweder auf gleicher Stufe passieren, also bei Menschen, die mir gesellschaftlich gleichgestellt sind, zum Beispiel bei Geschwistern oder Arbeitskollegen, die die gleiche Position haben, oder eben bei ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Und daraus ergeben sich so feine Unterschiede. Das haben wir, glaube ich, diskutiert. Immer hatten wir behauptet, gibt es davon Spielarten, nämlich der eher angeblich, das müssten wir diskutieren, fruchtbare Neid, so eine Art Rivalität, der weniger missgünstig ist, also dem anderen nicht das Gut neidet, das er oder sie hat, sondern vor allen Dingen ja, will, dass man selber das sich erarbeitet, oder die Spielart unfruchtbarer Neid, ne, der dann eigentlich Missgunst zu nennen ist. Und wir hatten zusammengefasst, es handelt sich vor allen Dingen immer um eine spezielle Form der Vergesellschaftung. Und an dem Punkt bin ich noch ein bisschen hängen geblieben und habe noch ein paar Punkte, naja, wenige, aber einige noch zu diskutieren gehabt.
Genau, und tatsächlich habe ich mir nämlich darüber auch Gedanken gemacht, weil ich glaube, es ist ein Unterschied, welches Gut ich neide. Also ne, wenn jetzt jemand total talentiert ist und super Geige spielen kann und ich bin neidisch darauf, dass jemand toll Geige spielen kann, und ich habe einfach gar kein Talent, dieses Instrument zu bedienen, dann kann ich ja machen, was ich will. Ich werde es mir auch nicht erarbeiten. Mhm. Also ich werde vielleicht in irgendeiner Form das Geige spielen erlernen, aber ich werde vielleicht nicht virtuos werden.
Ja.
An der Stelle, wie könnte ich dann damit umgehen? Also entweder sage ich, naja, immerhin habe ich deswegen das Geige spielen erlernt.
Mhm.
Oder, und ich glaube, da ist der Antrieb so ein bisschen, er zwickt immer. Weil mir einfach ständig bewusst ist, egal was ich mache und wenn ich 100.000 Stunden übe, ich werde nie virtuos werden. Es wird mir einfach nicht zu eigen werden. Und an der Stelle klingt es für mich unglaublich frustrierend.
Ja, das glaube ich schon
bitter.
Auch.
Also dann zu sagen, naja, dann begnüge ich mich halt damit, dass ich auch Musik machen kann, ist so.
Naja, im besten Fall, also es handelt sich ja schon um eine Art Antriebsfeder, um zunächst mal tätig zu werden. Das ist ja schon mal ganz hübsch soweit, ne? Also man tut was, was man vielleicht schon länger vorhatte und ist jetzt durch diese konkrete Neidsituation drauf getrieben, das jetzt wirklich anzufangen. Soweit, so gut. Dass man dann aber darauf stößt, dass Menschen unterschiedlich eingerichtet sind. Mit Humboldt würden wir sagen, sie haben unterschiedliche Kräfte und die wollen in ein proportionierliches Verhältnis. Das schafft man aber nicht aufgrund der verschiedenen Talente. Das kann natürlich ein Ärgernis sein. Ob ich dem anderen damit aber missgönne, dass er oder sie das Geigespielen toll macht, das weiß ich gar nicht. Ob ich also im engeren
Muss
Sinne
ja auch gar nicht
missgünstig neidisch bin, ne, genau, oder ob ich einfach nur gerne auch dieses Talent hätte und dann möglicherweise, da sind wir bei der speziellen Form der Vergesellschaftung, mich fragen muss, was ist es denn, was ich daran möchte? Möchte ich die gesellschaftliche Anerkennung, die diejenige dadurch erfährt, dass sie dieses Instrument so toll bedient? Oder möchte ich das Gefühl, wirklich zu musizieren auf diesem Instrument? Freund, mit dem ich allein bin. Und es gibt Stimmen im Diskurs, die sagen, diese spezielle Art der Vergesellschaftung ist vor allen Dingen diese triadische Struktur, so heißt das, also dass ich vor einem Dritten Anerkennung suche, ne, deswegen Trias. Aber das würde ich bezweifeln in deinem Beispiel, denn es kann ja tatsächlich sein, dass ich sowas wie, das gibt's auch bei Freud, melancholischen Neid empfinde. Melancholie darüber, dass ich dieses Talent zum Geigespielen zum Beispiel nicht habe. Das hieße aber, ich trauere um etwas, das vielleicht da war oder nie da war, dessen Abwesenheit ich spüre, das aber nicht zwingend vor einem Dritten, sei es die Gesellschaft, ne, die komische Adressat oder Freundeskreis oder
das Internet hat mich nicht lieb.
Ja, genau. Dieses Dritte dann die Anerkennung versagt. Das wäre eben die andere Spielart. Und ich glaube, es gibt eben Spielarten von Neid, die dieses Dritte dann doch weit ausklammern. Genau die, die du meinst, wo es um Talente geht, wo ich einfach drum trauere, nicht jeder Mensch der Welt zu sein.
Aber es ist doch, ja, aber genau das finde ich, da ist es doch eigentlich wieder ein doofes Gefühl. Also, ja. Denn was ich könnte mich ja einfach, also ich könnte mich ja darauf entwerfen und sagen, naja, ist es egal, ich habe Freude an der Musik. Mhm. So. Und dann auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich ja nach was anderem strebe ja. und weiß, das kann ich nicht erreichen. Das ist doch traurig.
Ja, entweder traurig oder es grenzt an Eifersucht häufig auch. Also wenn ich das haben will oder der Mensch sein will, der Geliebte sozusagen.
Aber dann
wenn ich
das
gleiche
außen,
Liebesverhältnis genau, haben will.
Zur Geige.
Ja, zur Geige in dem Fall. Ja, ja, klar.
Wenn wir das Dritte ausklammern, dann kann es ja sozusagen nur das entweder also zur Musik sein
ja,
oder
ja, genau.
zur Geige. Aber das, ich weiß nicht, wie gut ich spielen kann, hat ja im Zweifel gar nichts damit zu tun.
Nee, aber es kann ja auch sein, dass ich rausfinde, ich möchte gerne musizieren und die Geige ist nicht mein Instrument. Ich habe lustigerweise ein Seminar gegeben an der Musikhochschule und da ging es auch um Dinge und dann haben die gefragt, haben Sie überhaupt Ahnung von Musik? Und dann habe ich gesagt, nö. Man hat mich nur vom Blattspielen gequält. Ich habe sehr lange musizieren sollen und hatte genau dieses Gefühl, dass es niemals Musik wird, sondern dass ich halt Noten fabriziere, auch mit den richtigen Stellenwerten und so. Es klang auch und Konzerte waren mit dabei und so. Aber es war nie das, wovon ich hoffte, es würde sich wie Musik anhören für mich.
Das
und dann
ist tatsächlich
haben die gefragt,
das Gefühl, was ich
welches
auch habe.
Instrument war es denn? Und ich habe das bekannt und gesagt, das ist ja auch überhaupt nicht ihr Instrument, das ist ja totaler Quatsch. Und hatten direkt irgendwie so eine Typologie
aber welches
im
war
Kopf.
Es denn?
Muss ich das sagen? Es ja. ist so schlimm. Ich habe sehr lange Zeit Altblockflöte gespielt.
Ich mag die Altblockflöte.
Ja, es ist ein sehr schönes Instrument, wenn man
das
nichts beherrscht. Damit machen will. Mhm. Weil man kann nicht viel damit machen, außer es ist jemand dabei, der auch Klavier spielt oder singt oder so, dann geht's. Aber
ja, wobei, ehrlich gesagt, kurze Anekdote dazu.
Ja, gerne. Blockflöten-Anekdoten, Achtung.
Blockflöten-Anekdoten tatsächlich. Ich habe ja auch diese Block- und Altflöten gespielt und so. Und hatte aber mal einen Bekannten zu Besuch, der ich glaube, Horn, und der ist aber Blechblasinstrumente. Yeah. Und der ist aber im Orchester. Und der ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und der hat sich meine Blockflöte geschnappt und gesagt, ah, die stimmt ja auch gar nicht mehr. Und hat die dann repariert und da so Fäden drum gemacht und neu abgedichtet und so. Und dann fing er an, dieses Instrument zu spielen. Und ich hatte,
ach so.
Und ich dachte so, ach, ja. Das geht damit also auch.
Ja, sehr schön. Ach, Musik kommt daraus. Das wusste ich nicht. Ja,
genau. Und ich war völlig, also ich war völlig
so, und
fasziniert.
Warst du neidisch?
Nee, fasziniert. Da war ich total fasziniert, aber das war mir auch total klar, dass ich, also ich keine Ahnung, ich habe ja in der Grundschule irgendwie Blockflöte gespielt, das ist ja auch nie fortgeführt.
Aber es wäre ja ein Anlass für melancholischen Neid gewesen. Warum ist mir das nie gelungen? Ich habe doch jahrelang geübt und so
habe ich ja
und
nicht.
So fort.
Ich habe ja nicht
so.
Jahrelang geübt. Nein. Ich habe rein, und das finde ich halt auch interessant, ich habe nur geübt, um es vorspielen zu können oder müssen zu diversen Gelegenheiten oder eben in der Musikschule, aber ich habe das nie verstanden als eigenen Antrieb oder so. Okay. Es war natürlich schön, Musik zu machen und so. Und dann musste ich ja Akkordeon lernen. Das ist ein ganz düsteres Kapitel meiner Geschichte.
Der Quetschkommod,
ja. Das, auch damit
ich hatte
kann man
eine Grundschullehrerin, die nannte ihre Quetschkommod immer den Bräutigam. Schläg mir mal den Bräutigam um. Und dann hat die losgemacht. Ja, siehst du, ich bin nämlich mehrfach traumatisiert und die MusikstudentInnen haben das erkannt und haben gesagt, ja, das liegt nicht an ihnen, vielleicht sind sie musikalisch, aber das waren halt nicht so ihre Instrumente. Das mit dem Bräutigam habe ich ihnen nicht mal erzählt. Auf jeden Fall habe ich da auch überhaupt keinen Neid empfunden für das, was die an libidinösen Verhältnissen zu ihren Instrumenten oder ihren Stimmen haben. Das neide ich denen überhaupt nicht, aber es gibt so eine leise Trauer darüber, dass das in mir nicht stattfindet. Andererseits habe ich dann, und das wäre mein Punkt, angefangen, darüber nachzudenken, welche Musikalitäten oder welche Sprachformen ich ausgeprägt habe und wo so meine Anerkennungsfelder, müsste man sagen, sind für mich selbst oder auch vor Dritten. Und die gibt es ja. Das heißt, ich kann mir den Neid an der Stelle sparen, wenn ich auf mein Kräfteverhältnis gucke, was in mir so entwickelt ist, wie viele Chancen ich hatte, das auszuleben, was ich gut kann und wo es mir eben auch große Freude macht, Dinge zu tun, die ich nicht so gut kann. Und ja, wie gesagt, es gibt da Anerkennung von Dritten, aber auch Anerkennung meiner eigenen Fähigkeiten vor mir selbst, ohne dieses imaginierte Dritte. Und dann kann ich an anderer Stelle besser gönnen. Ne? Das ist ja auch so ein kölsches Ding, man muss auch gönnen können.
Ja, aber ich finde, da hat ja dann auch schon wirklich sehr viel Auseinandersetzung und Reflexion stattgefunden. Das ist ja jetzt nicht so, dass man denkt, ach, ich bin jetzt nicht neidisch.
Habe ich gar nicht nötig. Genau. Das ist ja meine Form von Gönnerhaftigkeit, die ich beim letzten Mal ansprach. Meine sehr unangenehme Eigenschaft.
Ich gönne dann einfach umso mehr.
Ach Gott, was bin ich eine gute Gönnerin. Ja, ich bin schon manchmal eklig.
Ja, aber das ist witzig. Ich finde witzig, dass ich das jetzt gerade an der Musik so deutlich, ich glaube, da kann sich relativ viele Menschen mit verbinden, weil ja irgendwie jeder so ein Instrument spielen entweder durfte oder musste oder ich glaube viele,
das
oder?
Das stimmt, ja.
Zu so einer Zeit.
Dabei höre ich das öfter oder bei vor Menschen sprechen. Das ist auch sowas, was viele gerne wollen oder häufig auch beruflich brauchen und unterschiedlich gut können und dann Menschen bewundern, die das so aus dem Ärmel schütteln ne, oder die das wahnsinnig gut geübt haben, die dann Talent haben oder nicht. Also es gibt so Fähigkeiten, die sind zu vielen Zwecken gut, würde es bei Kant heißen, und sind eine Form von Kultivierung. Und deswegen sind die häufig auch Anlass für Neid, weil da eben auch viel Anerkennung herrscht.
Das stimmt. Also ja, das stimmt. Aber das andere, was ich halt überlege, davon abzugrenzen, ist, mir ist ja irgendwann klar, das kann ich nicht erreichen. Mhm. So, das war an der Sporthochschule. Ne? Ich habe an der Sporthochschule angefangen zu studieren als jemand, der immer sehr gute Noten in Sport hatte, um dann festzustellen, dass wenn man mit Menschen trainiert, die an Olympischen Spielen teilnehmen, einem eine sehr gute Note in Sport auch nicht weiterhilft.
Ich fand das im Schwimmbecken am frustrierendsten. Ja. Hallo? Ich bin gerade losgeschwommen. Wieso kommt der zurück? Verstehe ich nicht.
Genau. Aber da merkt man dann, es ist einfach sinnlos, neidisch zu sein. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Wohingegen finde ich, wenn es Güter sind, die käuflich zu erwerben sind, wo immer eine theoretische Möglichkeit steht, dass man selber ein Vermögen sich wie auch immer anschafft und sei es mit einem Lottogewinn, der Neid, glaube ich, schwieriger abzulegen ist bei Dingen, die man käuflich erwerben kann.
Ja, und ich fürchte, da haben wir einen der Punkte, die wir noch nicht ausdiskutiert haben. Denn es ist ja gut möglich, dass unser System, so wie es eingerichtet ist, das gerne möchte, dass wir neidisch bleiben.
Und tatsächlich auf den Gedanken war ich dann auch gekommen, dass ich dachte, die sind voll manipuliert, die wollen, dass wir neidisch sind.
Ja, aber da kommt noch was hinzu. Das heißt die, erstens wir alle, ne? Wir haben das ja so eingerichtet und wir sind Teil des Diskurses, dummerweise. Es kann ein Akt des Widerstands sein, um auf diese Frage noch zu kommen, sich da reflektiert irgendwie rauszuholen, aber das ist schwerer, als man meint.
Rausreflektieren. Ich habe mich aus dieser Situation rausreflektiert.
Rausverneidet. Tschüss. Ich gönne jetzt. Genau. Das Problem ist auch, dass von uns gleichzeitig, glaube ich, gefordert ist, neidisch zu bleiben und es niemals zuzugeben oder niemals öffentlich zu enttabuisieren. Denn wenn wir das täten.
Oh, das ist perfide.
Ja, wenn wir das täten, wenn wir offen zugeben würden, oh, ich neide dem sein, was weiß ich, Auto, seine Uhr, ihre Kleidung, irgendwas. Und benennen würden, warum das so ist. Weil sie immer so perfekt aussieht, weil man merkt, dass der sieht reich aus. Ne? Dann würde das erodieren, dass das so einen Heimlichkeitsfaktor haben muss, damit es Antrieb hat. Mhm. Denn wir sind ja nun, um mit Bröckling zum Beispiel zu sprechen, in einem Selbstoptimierungswahn, der eigentlich schlimmer nicht ausfallen könnte, den wir für uns selbst vollziehen, aber immer vor anderen. Und das ist wiederum dann doch eine triadische Struktur, glaube ich, dass man zwar neidisch für sich ist und auf jemand anderen, aber immer in einem Kontext, wo dieses imaginierte Dritte unbefragt bleiben muss. Ich darf zum Beispiel nie fragen, sind das denn faire Bedingungen?
Stimmt, dann verliere ich auch
unter
die Lust.
Unter denen ich neidisch bin.
Ja, ich habe gerade, also in meinem Inneren baut sich gerade das Bild auf von dieser Klatschpresse, die ja permanent auch Frauen ganz nach vorne stellt, die sehr viel Aufmerksamkeit haben oder an einer bestimmten gesellschaftlichen Position sind, wo dann auf die kleinen Makel,
ja,
vermeintlichen
Makel. Aber sie hat ein Etikett unterm Schuh.
Genau, ja, vermeintlichen Makel, ja, aber auch wie Pölsterchen, Dellen, ja, wölbt sich da was?
Um Gottes Willen.
Ja, hat sie was mit einem anderen, alle begehren sie, aber sie ist die einsamste Frau, da wäre bla bla bla.
Ja.
So, eigentlich ja damit spielt, dass man sozusagen diesen Neid, den man empfindet, irgendwie kontern muss. Und den, ja, kontert man mit Gehässigkeit.
Ja, genau.
Und ich finde ganz viel
Schadenfreude und Gehässigkeit.
Ich, ja, finde es gehässig. Also ich finde nicht, dass es Schadenfreude ist. Ich finde es tatsächlich gehässig. Und ich finde es und das Ding ist, dass man nicht merkt, dass man sich damit selber vergiftet. Also dass es eigentlich eine Reflexion hat auf die eigene Wahrnehmung, den eigenen Körper als Frau.
Ja.
So, das ist ja dann nochmal eine Schleife weiter. Aber getriggert wird das durch diesen antizipierten Neid.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist dieser Neid auf Stellung, weil wir alle mal Prinzessin sein wollen, was Bullshit ist. Das ist total, also allein, dass man uns einredet, wir wollen alle Prinzessin sein, um dann auf die Prinzessinnen dieser Welt neidisch zu sein und uns dann in Klatschpressen
anzugucken. Und dann anzusagen, die Arme.
Welche, der, ja, das ist doch, Entschuldigung, das ist doch völlig, ich muss jetzt,
ja, red
sorry,
dich ruhig in Rage, mir macht das Freude. Es ist ja tatsächlich
pervers. Ich hasse das, ja. Ich finde das, Entschuldigung, ich soll nicht hassen, ne? Aber ich finde das wirklich, ich finde, das macht so viel kaputt, das hat eine so zerstörerische Kraft und ich finde das so nicht gut. Also
ja, es ändert halt auch nichts. Schon bei Comenius in diesem kleinen Büchlein, das, ja, ich dir vermachte, steht ja am Ende diese Burg, ne, wo außen an den Zinnen sitzen die Schönen und Reichen und werden von unten bewundert und dann drängen aber immer so viele nach, dass sie dann so rüberkippen. Ja. Und es kommen aber ja, immer, ja, neue nach, ja, und die sind gar nicht groß unterschiedlich, um mal böse zu sein. Also natürlich gibt es das Individuum dann nicht nochmal, aber es gibt ein anderes, das diese Stelle erfüllt. Und was man eben nicht sagen darf, ist das vielleicht falsch, da Menschen von der Zinne zu kippen.
Ja.
Warum wollen wir nachdrängen? Wozu? Dann kipp ich demnächst. Ja? Also diese Dinge, die du sagst, die einen Kreis weiter außen sind, die bleiben unbefragt. Und das finde ich so perfide daran.
Ja, und ich wüsste jetzt, oder ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jemand sagt, naja, jetzt mach dich da nicht so fest, oder das ist Unterhaltung, oder das ist nur ein Spaß, oder lass mir doch die Freude beim, keine Ahnung, Friseur zu sitzen und dann über irgendwelche Royals, irgendwelche Sachen zu lesen. Also es gibt ja wirklich Menschen, die sich dadurch unterhalten fühlen. Ich finde das,
ja, ich finde das halt doof, dass das echte Menschen sein müssen. Wenn das Avatare wären, hätte ich kein Problem. Denn man, zuerst macht man sie so perfekt und dann macht man ihnen Zellulite und freut sich dran. Das wäre doch okay. Dann tut's keinem weh.
Nee, weil, also ich widerspreche, Rita.
Natürlich, weil, ja, mach du, sonst widerspreche ich mir selbst gleich.
Naja, weil es heißt ja immer noch, dass Zellulite irgendwas, ja, genau, ist, was hassenswert ist.
Ja,
das,
ja.
Nein.
Ja, genau, es ist einfach verkehrt.
Genau,
ja.
Und ich verstehe, also das Ding ist halt, wann können wir das reflektieren? Dafür müssten wir sozusagen mehr Selbstakzeptanz an den Tag legen.
Genau.
Und das hält uns total davon ab zu sagen, naja, die anderen haben das auch, aber da kann ich drüber lachen. Es hält uns total davon ab zu sagen, aber wir müssen gar nicht drüber lachen. Wir können einfach sagen, ist voll okay, sieht halt so aus.
Ja, es geht tatsächlich um diese Anerkennungsfelder. Ja. Und wenn wir die weit ausdehnen und sagen, eigentlich ist das allermeiste anerkennenswert, was es so an menschlichem Ausdruck gibt. Und,
wie nett wir dann, ne, alle zueinander wären.
Ja, aber wie unglaublich blöd auch niemand mehr Zellulite-Creme kaufen würde. Ja, ja, du hast schon recht, der Markt bricht zusammen. Und auch eine Art Menschenbild erodiert damit. Also,
ja,
bei Bröckling heißt das der Homo economicus, das ist vielleicht schon ein bisschen out, aber das ist was, worauf wir den Blick gar nicht so gern wenden, dass wir inzwischen unbefragt davon ausgehen, dass wir nach Soll und Haben handeln. Was ein Quatsch, ne? Also es gab einfach Menschenbilder, die anders waren. Es gab ganze Zeitalter und auch andere Kulturen, die so niemals den Menschen denken würden,
mhm,
oder die sich sogar weigern, den Menschen zu denken. Also gar nicht anthropologisch argumentieren. Das gibt es natürlich
Hast
auch.
Hast du Beispiele dafür, wo das ist?
Ja, also in der Antike hätte Aristoteles vom Zoon Politikon gesprochen und gesagt, wir sind ein politisches Wesen.
Mhm.
Und Menschen drängen darauf, sich politisch einzurichten in Ordnungen und so weiter. Und das ergibt ganz andere Konsequenzen als Homo economicus.
Da bin ich ja direkt bei Machtstrukturen.
Ja, auch Macht und Herrschaft, aber eben nicht nur, sondern auch Zusammenleben verregeln. Das ist ja, ne, wesentlich breiter vielleicht als das, was wir jetzt auch als Politik begreifen. oder auch das Menschenbild des Christentums in der ausgehenden Antike und im Mittelalter, jetzt nicht bestimmend für alle, aber es gab ja schon so ein Imago Dei-Konzept, wir sind Abbild Gottes und müssen uns sozusagen verähnlichen, um immer gottähnlicher zu werden, ganz anderes Bild.
Aber nicht, wenn wir Frauen sind, dürfen wir nicht so mitspielen.
Ja, ja gut, aber man kann das ja anders weiterdenken, ne? Das ist einfach eine ganz andere Weise, Menschen zu denken, und die gibt es immer mal wieder. Und
also du löst den Gedanken vom Widerspruch der Zeit sozusagen.
Ja, ja,
alles
ja,
klar.
Genau.
Nur damit ich es verstehe.
Ja, ja, also das macht ja auch eine Weise des Rausreflektierens aus, dass man sich sozusagen historisch mal umguckt oder interkulturell.
Und den Gedanken finde ich gut, ihr habt es einfach scheiße umgesetzt.
Zum Beispiel, man kann das anders machen. Man muss auch diesen Bildungsgedanken, den Humboldt formuliert hat, nicht als Bildungsbürgertum leben. Nein, nein, man muss nicht sagen, ich bin besser, weil ich in die Oper gehe. Nein, man kann Humboldt auch ernst nehmen und wirklich lesen und dann dazu kommen, dass Mensch und Welt irgendwie in einen Dialog treten sollen. Verrückter Gedanke.
Wirklich verrückt.
Ja, und dass das weitergedacht natürlich für alle Menschen Ermöglichung sein soll im Sinne von Humanität und nicht nur für weiße Männer der oberen Mittelschicht. Ne?
Genau.
Ja, also Klammer zu dazu. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir uns ziemlich hart verschrieben haben, wenn du sagst verweichlichen oder verflüssigen, ist das genau das richtige Stichwort, diesem Bild eines ökonomisch handelnden Menschen. Und für den oder diejenige ist Neid eine Antriebsfeder, ganz klar. Also unsere Gesellschaft ist dann auch auf Rivalität und Neid aufgebaut.
Genau, und das ist aber das ist das, was du eingangs gesagt hast. Es bleibt einfach so unbewusst, weil na klar, es gibt dann so Aktionen wie Pink Stings oder so, die dann auf solche Geschlechterungerechtigkeiten halt häufig aufmerksam machen. Es gibt bestimmt bei den Männern auch solche Sachen, ja, also versteht uns nicht falsch, ich reflektiere das
Blue auf Stings.
Ja, ich reflektiere das auf mich in als nun mal Frau. Ich bin nun mal nicht als Mann auf die Welt gekommen, aber da gibt es ja ähnliche auch Zeitschriften und auch ähnliche Entwürfe.
Und Diskriminierungsformen.
Auch. Genau, und Diskriminierungsformen von dem, was ein Mann zu sein hat, ja, von seiner Leistungsfähigkeit, von seinem Körperbau. Also da gibt es ja auch Anforderungen, die völlig absurd sind und jenseits der Realität, die wirklich nur in ihrer Perfektion von wenigen Menschen und Männern zu leben ist. Mhm. Also ich würde sagen, das lässt sich eigentlich ganz gut transferieren, auch wenn man da jetzt vielleicht keine Royals hat. Oder vielleicht gibt es auch Männer, die daran Spaß haben oder ne, dann denken, naja, der Mann da mit
das,
der Frau hat ja,
ja
auch nicht so leicht.
Das ist alles jenseits von Geschlechterfragen, glaube ich. Also an den Geschlechterfragen bildet sich einiges ab, aber jenseits dessen gilt für Menschen in einer Gesellschaft, die wesentlich auf Kapitalismus und Freihandel und sowas abhebt, dass Neid eine wichtige Größe ist. Denn anders ist zu viel Verzicht. Dann geht's nicht mehr voran.
Und was ich daran aber komisch finde, der Gedanke kommt mir gerade, ist, dass es uns ja rein so objektiv gesehen, so als Gesellschaft immer besser geht. Ne? Also von dem, wie wir unser Leben
mit
halten
objektiv
können.
Meinst du so in Zahlen von Wohlergehen, oder?
Genau, in Zahlen von Wohlergehen und von Möglichkeiten zu wohnen, zu, also von bestimmten anderen Sachen mal abgesehen, wie ich musste mein Land verlassen und muss jetzt irgendwo auf der Straße leben oder so. Aber grundsätzlich gibt es ja hier ein soziales System, das erstmal darauf ausgerichtet ist, und ja, das ist auch zu kritisieren, aber erstmal ist es darauf ausgerichtet, dass es dir ein grundsätzliches Leben ermöglicht. Das ist ja nun auch nicht überall der Fall.
Ja, ja, und so, es ist eine Wachstumsgesellschaft. Also das ist das Theorem.
Genau.
Wir wollen wachsen.
Genau, das ist das Theorem. Und das Ding ist, dass wir aber trotzdem neidisch bleiben oder sogar unzufriedener werden.
Mhm.
Das finde ich so komisch.
Naja, es kann auch sein, das war ein Punkt, den wir beim letzten Mal nur ganz kurz angesprochen haben, dass wir, wenn wir Neid empfinden, sowas wie ein kleines Alarmglöckchen klingeln hören für, aha, da ist etwas, was mich aufstört. Und was jetzt die Wachstumsgesellschaft angeht, wenn ich an allen möglichen Stellen einerseits Neid empfinde und andererseits das Gefühl, da komme ich sowieso nie hin, was du eben formuliert hast, kann es eben auch sein, dass das Alarmglöckchen sagt, Moment, vielleicht funktioniert das mit dem Wachstum auch gar nicht so. Es gibt ja nun begrenzte Ressourcen und wenn die in den Händen von wenigen Prozent der Menschheit sind, da komme ich wahrscheinlich niemals hin. Mhm. Und dass sich da etwas regt, vom Neid inspiriert, dass Systemkritik bedeutet. Und das ist natürlich erstmal hoch unerwünscht, es sei denn, sie wird sofort eingehegt. Mhm. Da ist auch das ein oder andere System ganz gut drin, Kritik sofort einzuholen und der Verbesserung zuzuführen, wie so ein Thermostat. Also zu sagen, da fühlen wir, das ist irgendwie noch nicht gut, an der Stellschraube muss noch was gedreht werden, politisch oder gesellschaftlich. Und dann funktioniert es tatsächlich besser als vorher, womit wiederum die großen Zusammenhänge unsichtbar bleiben, nämlich dass es tatsächlich nicht für alle so weitergehen kann. Die Erde hat nicht unendlich Ressourcen, es ist so. Ja? Und das zu sehen und dann auch was an seinem Leben zu ändern, ist natürlich sehr lästig und schwierig und auch nur im Rahmen dessen, was man selber so erfährt, möglich. Mhm. Also ich kann mich gar nicht so weit runterregeln, wie ich müsste, glaube ich.
Ja, das ist tatsächlich
ein Gedanke. Und noch teilhaben, ja, ne? das funktioniert nicht. Aber es stört einen dann auf. Und das ist, glaube ich, das, was gar nicht so erwünscht ist.
Nee, das ist ein Gedanke, den ich auch gerade hatte. Natürlich bin ich als weiße Frau in dieser Gesellschaft, obwohl ich ja eine Frau bin, ja, ist ja auch leider
und
auch
an manchen
noch
Stellen
so,
auch
an manchen
weil.
Stellen. Das, genau. Ja. Aber trotzdem bin ich natürlich privilegiert gegenüber vielen anderen Leuten. Das ist mir total bewusst so. Trotzdem sehe ich persönlich eine Notwendigkeit, mich runterzuregeln in bestimmten Sachen, die ich zum Beispiel konsumiere. Hm. Also den Konsum runterzuregeln. Nicht, weil ich es mir nicht leisten könnte. Und das finde ich, das ist natürlich pervers, ne? Zu sagen, naja, ich muss es, also wenn ich es wollte, könnte ich mir das leisten. Ich will es mir nicht leisten, ist natürlich eine privilegierte Stellung.
Ja, ja, genau.
So, statt zu sagen, naja, gut, es ist halt nicht für alle
da.
Ich
kann es mir leisten, mir das nicht zu leisten.
Ja, das ist ja auch schon, das ist ja auch schon was, was im Zweifel ja für Neid sorgen kann, ne? Ja, du kannst das ja entscheiden. Ich könnte nicht entscheiden, ob ich eine Flugreise mache oder nicht. Ich kann maximal mit dem Fahrrad bis, keine Ahnung,
ja,
Mönchengladbach fahren. Ja, ja. Ihr wollt da nicht hin.
Und erst recht nicht mit dem Flieger.
Ja,
ja, aber, ne? Aber was einem da häufig ja auch geneidet wird, ist die Haltung dazu, lustigerweise. Mir hat das ein Kollege, der jetzt wissen wird, wen ich meine, mit einem Augenzwinkern gesagt, ja, du bist ja anders erzogen, dir ist das ja alles nicht so wichtig. Du brauchst ja keine Statussymbole. Bäh. Und ich dachte, was ist denn das jetzt für ein komischer Vorwurf?
Ja, vor allen Dingen, als wenn das was mit Erziehung zu tun hätte.
Ja, möglicherweise auch. Anlage, Umwelt ist ja immer so eine Diskussion, wie viel angelegt ist in mir, wie viel selbst erzogen und wie viel anerzogen, das kann ich gar nicht differenzieren.
Aber ich glaube, wenn man sich reflektieren kann, dann könnte man auch so auf die Idee kommen.
Nee, er empfindet das als ein Scheitern daran. Also, dass seine Erziehung eben rein kapitalistisch und recht lieblos gelaufen ist, mal böse gesagt, und eben auf Güter und Belohnung ausgerichtet war. Und das stimmt bestimmt, dass das viel mit einem macht, wenn es so ist. Ob man sich da niemals rauswinden kann, weiß ich nicht. Aber so erlebt er es an sich. Mhm. Und ist dann neidisch auf meine Haltung, weil sie bedeutet, dass mir jemand anders was hat zuteil werden lassen, was er nicht bekommen hat. Und in dem Punkt konnte ich es dann schon verstehen. Nur mir vorzuwerfen, dass ich ihm seine Uhr nicht neide, das fand ich schon ein bisschen lustig. Weil ich entziehe ihm halt die Anerkennung des Dritten, ne? Weil, auf böse Weise, weil ich das nicht mal wahrnehme und denke, oh, wow, so schön.
Aber dann ist ja nicht böse,
macht.
Ist ja keine Absicht.
Ja, aber er empfindet das als, das ist ein ewiger Vorwurf, dass ich das gar nicht toll finde, was er so Tolles rangeschafft hat.
Das ist geil, ne? Wenn man qua Existenz als Vorwurf lebt.
Ja, ja, genau.
Also ich kenne das ja auch und ich habe das wirklich, und das ist auch so ein Punkt, den wollte ich auch noch, also es gibt ganz viele Leute, die mir immer gesagt haben, naja, die Menschen sind nicht nett zu dir, weil sie neidisch sind. So, und das kam zu einem Zeitpunkt, an dem mir wirklich nichts zugeflogen ist, an dem ich extrem habe kämpfen müssen, allein schon um meine Existenz, dass ich mich finanzieren kann.
Und ja, dann neiden sie dir eben den Ehrgeiz und die Energie.
Ja,
so.
Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, weil ich in meinem Leben verhaftet nichts gesehen habe, auf das man hätte neidisch sein können, außer den Erschöpfungszustand, den ich abends hatte, wenn ich ins Bett gegangen bin, weil ich wirklich in Sekunden einschlafen konnte. Das hätte ich verstanden, dass man neidisch ist, also rein
auf den guten Schlaf.
Genau, dass man sich einfach ausknipsen kann nachts, aber das ist ja natürlich, das war natürlich dem geschuldet, dass dann vorher eine totale Erschöpfung stattgefunden hat.
Ja.
Und an der Stelle habe ich immer dieses Neidargument nicht verstanden,
doch,
weil ich dachte, warum sollen die Leute neidisch darauf sein, dass ich mir beide Beine ausreißen muss, um auch nur annähernd was zu essen am Tisch zu haben?
Naja, weil du, böse gesagt, dem Selbstoptimierungstheorem eben voll mit Praxis gefolgt bist und sie genau wissen, dass der Anspruch an sie eigentlich auch ergeht und sie es aber nicht mit der Energie schaffen.
Ja. Aber ihr wollt das nicht.
Ja, aber du wolltest es und willst es jetzt vielleicht nicht mehr auf die gleiche Weise oder siehst es jetzt reflektierter, aber damals voll drin wolltest du es, sonst hättest du es ja nicht gemacht. Und dass jemand drauf losgeht und sagt, hier ist ein Bild von mir selbst, da will ich hin und ich erarbeite mir das jetzt, ich gebe jetzt Vollgas. Mal völlig unreflektiert, ist das was mir oktroyiert wurde oder ist das was ich wirklich aus mir selbst heraus will? Das ist unbefragt, aber ich gehe jetzt los und ich mache das und ich wende dafür wahnsinnig viel Energie auf und sehr viel Disziplin. Dann ist das schon etwas, was von außen A, hoch anerkennenswürdig ist, gerade jetzt gesellschaftlich, früher nicht, da hätte man gesagt, sie doof, hat die keine Sklaven oder was. Also ist ja armselig, stimmt, das stimmt, selber
warum
machen zu müssen.
Keine Sklaven.
Ja,
nein,
so.
Genau. Böser Witz.
Aber zum Glück bleibst du ja blass dabei. Ne? Ja. Da sieht man, dass das nicht zu viel körperliche Arbeit an der Sonne war. Nein, eben, ne, historisches Bewusstsein würde sagen, ist eine Form, sich glücklich zu machen. Also da hat jemand diese Arbeit an sich selbst vollzogen. Und das ist ja schon etwas, was man neiden kann. Und dann eben auch die Güter, die du damit erarbeitest. Also deine Stellung, selbst wenn sie hart erarbeitet ist, ist das ja etwas, was man neiden kann. Und darauf zu verzichten, hieße eben auch zu sagen, ich steige aus diesem Bild aus, dass das was Anerkennenswürdiges wäre. Oder ich sage, ja, ist anerkennenswürdig, ist aber für mich nichts. Und das ist, glaube ich, wirklich schwer.
Das stimmt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Anerkennung in dem Neid, findet man ja dann schon gut oder finde ich dann schon gut oder fand ich dann schon gut. Wir wollen nicht von Mann sprechen, ich muss das jetzt mal. Ja, ich fand das nicht, also tatsächlich finde ich das nicht so einfach, das zuzugeben, dass es mir auch um Anerkennung
na
geht.
Na klar.
Ne? Ja, ja. Weil das so ein bisschen, das hat was Anbiederndes, so will ich mich nicht sehen, aber klar. Also
ja, auch auf die hässlichen Dinge gucken muss man tun bei diesem Thema. Ich
mag das nicht.
Ah ja, aber es ist halt so. Bei mir ist es ja auch, als ich sehr viel Sport gemacht habe und dann auch entsprechend der Körper aussah, habe ich das nicht gemacht, damit der Körper so aussieht, sondern weil ich in den Sport so verknallt war. Aber dass Menschen dann kamen und total beleidigt waren, weil sie weniger Kraftübungen schaffen als ich, das habe ich dann immer als unglaublich das passende Wort wäre schon anmaßend empfunden. Mhm. Weil ich dachte, Entschuldigung, ich habe 10 Jahre lang viermal pro Woche trainiert. Wieso erwartest du, dass du mehr schaffst als ich? Das ist eine Unverschämtheit. Das brauchst du mir auch nicht zu neiden. Ich habe mir das erarbeitet im blöden Sinne. Habe ich halt nicht, weil es für mich immer spielerisch war. Das ist das Gemeine dabei. Mir hat es halt Spaß gemacht. Mhm. Während andere sagen würden, boah, was eine Quälerei. Aber ich habe das immer als Anmaßung empfunden, dass jemand dasselbe haben will für viel weniger Zeit, die da reingeflossen ist. Und das ist natürlich auch was, was mich nicht stolz macht. Ich hätte einfach ganz anders reagieren dürfen, mir selbst gegenüber und sagen dürfen, oh ja, mir macht es halt Spaß und wenn es dir Spaß macht, dann begib dich doch auf den Weg. Aber ich hätte das mit Humor nehmen können, habe ich aber ganz häufig nicht. Und da kommt man, glaube ich, erst mit ein paar Denkschleifen und etwas Ruhe im Leben hin.
Ja, und tatsächlich, also ich kenne den Gedanken halt auch, ne, dass ich denke, ja, mach doch, du kannst ja auch ganz gerne in meine Situation kommen.
Ja, aber es steht nicht jeder zu Gebote und jedem.
Genau, und das finde ich, da muss ich mit mir selber auch ins Gericht gehen und sagen, okay, das kann nicht jeder sehen.
Genau.
Und das ist ja auch gar nicht ersichtlich. Ne? Da hatten wir das ja von, als wir gesagt haben, das Leben ist fragmentarisch. Es ist ja nicht ersichtlich.
Ja.
Du lebst ja nicht dein ganzes Leben so transparent, dass jeder auch sehen kann, welche Mühen dahinter stecken. Ich versuche mir das immer wieder bewusst zu machen, wenn ich irgendwas sehe, was für mich den Anschein von auch meine Güte, so hätte ich es gerne. Das wäre was ich haben möchte, mir bewusst machen, dass ich nicht weiß, welche Arbeit dahinter steckt.
Mhm.
So, das ist ein Runterregulieren.
Oder
ganz
auch,
klar.
Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit es gelingt. Also allein 3-4 Mal in der Woche zum Sport gehen zu können, bedeutet natürlich Zeit zu haben, um das zu tun. Das sehe ich nicht unmittelbar, das ist aber völlig klar, dass daran Bedingungen geknüpft sind. Und auch wenn ich jemandem eine Position oder meinetwegen ein Gut, das teuer erkauft ist, neide, sehe ich nicht so sehr, wie viel Zeit, wie viel Mühen, wie viel aber auch gesellschaftliche Unterstützung oder auch Gegenwind da drin stecken in dem Erarbeiteten. Und das ist möglicherweise was, da hast du ja eben einen Punkt angesprochen, den ich gar nicht neiden würde. Wenn ich das sähe, dann würde sich mein Neid vielleicht unmittelbar in eine Form von Wohlwollen umwandeln, im Sinne von, ja, so, nee, dann nicht, danke. Dann
so ist das, also nee, lass mal stecken.
Denn was meistens imaginiert ist, ist, dass man ja relativ ohne viel Kraftaufwand relativ einfach an die Dinge rangekommen wäre. Und das ist etwas, das ist eben eine Spielart von, da ist jemand zum Beispiel gesellschaftlich sehr viel höher gestellt, da hatten wir eingangs von gesprochen, bei unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Da kann der Neid dann, glaube ich, schon nagend sein, weil ich genau weiß, ja, mit, wie sagt man, silbernem Löffel im Mund?
Ein goldener Löffel. Goldenen im Mund,
Löffel. Ja. Siehst du, ich bin schon da runtergeredet. Ich glaube, Sterling Silber ist schon gut genug.
Reicht mir.
Ja, ja, auch, was soll das? Was will ich mit dem Löffel im Mund? Für die ganze
Wenn da
Zeit.
Nichts drauf ist.
Unschön, ne?
Ja.
Hindert einen doch. Aber ja, an dem Punkt sehe ich vielleicht eine Privilegierung, die ich nie erreichen würde. Wenn ich aber denke, es ist eigentlich eine Gleichordnung, ich könnte doch dasselbe haben, dann fällt es sehr viel schwerer, entweder zum Verzicht zu kommen oder sogar zum Gönnen.
Aber was mir gerade oder worüber ich mir gerade Gedanken mache, ist, wie kann ich das differenzieren? Denn, also es gibt ja schon auch die Situation, wo Leute eben mit wenig Aufwand oder auch skrupellos, ja, also durch Tricksereien, durch Unfairness, durch, keine Ahnung, Machtspiele oder was auch immer, in Positionen gelangt sind, die ich, also wo ich sage, da gehören sie nicht hin. Mhm. Wie kann ich dann abprüfen, ist das Neid oder kann ich irgendwie daran was kritisieren? Also wenn wir zum Beispiel jetzt, ich finde Fußball ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ne? Da sind ja in den letzten Jahren die Gehälter für Spieler und aber auch die Transfersummen enorm explodiert. Also in Millionenbeträge, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen. Können, ja, weil wir eigentlich gar nicht wissen.
Das ist eine Zahl mit so vielen Nullen, die ist zu lang für meinen Zettel.
Wie der reale Gegenwert dazu auch wäre. Ne? Also wie würden wir das ausgeben? Wir würden es wahrscheinlich, also wir würden es ausgeben können, aber wenn wir ein normales Leben lebten, gäbe es keine Möglichkeit, dieses ganze Geld wieder loszuwerden. Egal, aber wie kann man da zum Beispiel sagen, okay, das eine ist Neid, ja, dass jemand vermeintlich sehr viel Geld bekommt für wenig Arbeit oder für was, was ihm Spaß macht. Ich glaube, das ist häufig, ne? Also der kann das machen. Ich mache das als Hobby, mir macht das Spaß, aber der darf das den ganzen Tag machen und bekommt dafür auch noch Millionen. Den Gedanken kann ich grundsätzlich erstmal nachvollziehen, wobei das kein Hobbytraining ist, also da steckt Arbeit hinter. Aber wie viele Millionen das sind, ne? Und ob das dann wirklich so viele Millionen sein müssen, da weiß ich nicht, ob Neid zum Beispiel da als Argumentationsstruktur dient oder dazu dient, die Leute mundtot zu machen, indem man ihnen einfach, das ist ein Totschlagargument, ja, genau, zu sagen, du bist einfach nur neidisch.
Ja, genau. Das ist das mit der Häme, mit der man rechnen muss, wenn man ausspricht, dass man neidisch ist. Das, was ich eben sagte, dass das so einen schlechten Leumund hat, wenn man offen zugibt, dass man neidisch ist. Ich glaube, das unterscheidende Kriterium ist, neide ich demjenigen sein Gut, dann kann ich tatsächlich von Neid sprechen. Oder mache ich aufmerksam auf eine grundsätzliche Fehlfunktion des Systems. Ja, also sage
aber
ich,
kann ich das eine nicht, ohne das andere?
Das muss ja nicht. Also ich kann zum Beispiel ja auch missgünstige Anteile in meinem Neid haben und trotzdem sagen, ich bin hauptsächlich neidisch. Oder ich kann sagen, ich finde das System falsch und empfinde dabei aber auch noch Neid darauf. Das ist ja nicht so, dass ich das getrennt voneinander haben müsste. Also das wäre für mich so eine systematische Unterscheidung, was da überwiegt. Sowas wie eine Empörung, ob der Einrichtung eines Systems das so etwas hergibt und zulässt oder ob ich einfach nur zufrieden wäre, wenn ich das Gleiche hätte. So.
Genau.
Das ist das eine. Und das andere wäre, will ich diesen Abstand überbrücken oder nicht? Das ist auch eine systematische Unterscheidung. Es gibt ja sowas wie Abstandsneid sozusagen, also über einen Abstand hinweg. Genau, neiden. Ja. Möchte ich, dass es grundsätzlich keine Abstände mehr gibt oder finde ich das eigentlich ganz gut? Ich wäre nur gerne am anderen Ende der Skala.
Okay, also ich wäre gesellschaftlich gerne höher gestellt und wäre, also ich hätte nichts dagegen, wenn ich auch so viele Millionen hätte, dann würde ich sagen, hör mal, ist okay, solange ich das selber nicht habe. Ich überlege gerade, wie man das gut argumentieren kann, ohne dass eine Kritik am System nur wie Neid klingt. Also, ne, weil du ja gerade auch gesagt hast, ich muss ja dann auf jeden Fall zugeben, dass ich neidisch bin. Neid ist eine Emotion und lässt sich jetzt nicht so Richtung harte Fakten.
Nein, also ich kann den Neid dabei empfinden. Ich glaube, man kann es auch jenseits von Neid formulieren. Man kann ja fragen, möchten wir gemeinsam, wir, nicht ich alleine,
als Gesellschaft,
in einer Welt leben, nur wir als Menschen, möchten wir in einer Welt leben, in der ein ganz geringer Prozentsatz der Menschen das Allermeiste besitzt? Finde ich das richtig? Ja, nein. Warum nicht? Weil ich das auch haben möchte, sondern weil ich mir vorstelle, dass im Sinne der Fortentwicklung von Humanität, soweit man davon sprechen kann, unbefragt, es gut wäre, einfach zu einer besseren Verteilung zu kommen. Würde ich dafür etwas von meinen Privilegien hergeben? Gewissensprüfung? Ja. Wie viel würde ich dafür hergeben? Und so weiter. Also ich kann das, glaube ich, schon in eine politische Argumentation überführen, die jenseits von Gefühl geführt werden kann.
Ich finde halt, also was mich häufig so ein bisschen irritiert, ist, dass viele Leute diese politische Argumentation voranstellen und nicht zugeben, dass der auch ein Gefühl vorangegangen ist. Mhm. Also ne, zu sagen, naja, ich habe das hier rational begründet, das hat überhaupt nichts mit Neid zu tun und nicht sagen können, naja, klar, Neid war der Hinweis darauf, dass ich mich mit dem Problem auseinandergesetzt habe und das reflektiert habe. Ich glaube, dass, wenn das Gefühl voranstehen würde, mehr Menschen sich damit verbinden könnten.
Ja,
also ich glaube, ich finde es gar nicht unwichtig zu sagen, ja, ich bin neidisch, ohne dass einem das sofort als Schwäche ausgelegt wird, weil ich immer mehr zu dem Schluss komme, es ist eine menschliche Regung, die ist erstmal da. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass es Menschen gibt, die komplett ohne dieses Gefühl auf die Welt gekommen sind, zum Beispiel. Das fände ich irgendwie.
Was heißt auf die Welt gekommen, aber aufwachsen ohne.
Oder aufwachsen,
vielleicht
genau.
So. Ja. Das war das, was ich mit Tabu meinte. Also den Finger da in die Wunde zu legen und zu fragen, warum haben bestimmte Neigungen, Emotionen, Gefühle denn immer noch so einen schlechten Leumund? Das sind ja einige. Also Neid ist, glaube ich, weit oben, aber es gibt ja auch diese schönen Todsünden, missverstandenen Todsünden, also Sünden, die zu größeren Problemen führen, sind es eigentlich, und da zählt der Neid sicher dazu. Und dann kann man sich fragen, ist das einfach nur historisch tradiert, dass das irgendeinen schlechten Leumund hat, oder woher kommt das, dass das so einen schlechten Leumund hat?
Jetzt, wo du es sagst, dachte ich gerade so, nein, doch. Geil, ich hatte wieder ein Gehirnfritz.
Ja. Und los.
Ja, nee, das ist einfach so, es klingt einfach so schlüssig. Klar, wenn man das als Todsünde, dann muss man das ja von sich weisen, weil man will ja kein schlechter Mensch sein oder kein schlechter Christ, also selbst wenn man gar nicht, wenn man gar nicht irgendwie religiös aufgebracht worden ist.
Aber das,
keine Ahnung.
Ich bin sehr aufgebracht.
ich bin auch manchmal aufgebracht. Wenn man das, also ich kann mir schon vorstellen, dass das so subkutan ist.
Genau, weißt du, also ich denke, dass sich da einiges fortgesetzt hat, einfach über die Geschichte, dass bestimmte Dinge einfach noch einen schlechten Leumund haben, wobei wir dann lernen, sie umzubenennen. Denn was zum Beispiel auch zu den 7 Todsünden zählen würde, wäre Gier. Und das ist was kapitalistisch total angesehen ist. Also, man darf es halt nur nicht so nennen.
Ich bin nicht gierig.
Und Neid darf man auch nicht so nennen. Wenn ich sage, wenn ich meine Neidgefühle umbenenne und sage, ich bin da empört, dass das, also ich finde das nicht richtig, dass diejenige
aus politischen und gesellschaftlichen Gründen, ich mache das alles nur für euch.
Genau, also das wird so schön verbrämt in irgendetwas anderes. Und es, es ist schon so, das kriegt dann ein anderes Mäntelchen umgehängt und dann ist irgendwie okay.
Ach, so hübsch.
Ja, so hübsch wie der Neid nach Ovid. Ich habe das Zitat nachgelegt.
Oh ja,
sollen wir
bitte,
mal?
Ja, bitte,
so
bitte.
Hübsch wird es nicht mehr. Das muss dann ein hübsches Mäntelchen bekommen, denn, ich zitiere, Bleiche haust in ihrem Antlitz, am ganzen Leibe ihre Dürre, nie ein gerader Blick, es faulen gräulich die Zähne, gallengrün die Brust, die Zunge Gift unterlaufen. Lachen ist ihr fremd, es sei denn gelockt durch den Anblick von Schmerzen. Schlafes genießt sie nicht, von wachen Sorgen gestachelt. Aber zum Ärger sieht sie Erfolge den Menschen beschieden, siecht im Sehen dahin, zernagt und zernagend in einem, ist ihre Marter sich selbst. Das ist die Invidia, der Neid. So, und solange wir nicht lernen, dass das…
Vor allen Dingen ist sie weiblich, nicht?
Natürlich, das hatten wir beim letzten Mal schon.
Ja,
gesagt,
ich
klar.
Weiß. Aber das ist gerade sehr plastisch.
Misogynie ist ja… Muss ja eine verhärmte Alte sein, die irgendwie keinen Mann abgekriegt hat. Sonst lässt sich das ja nicht erklären, warum die so schlecht drauf ist.
Richtig, richtig.
So, Klammer zu. Wir stellen uns dasselbe in.
Es war ein hübsches Gedicht.
Ja. Die Metamorphosen sind insgesamt sehr lesenswert, wie man merkt. Aber klar, solange wir dem folgen und sagen, das ist so ein ganz mies, hässliches Gefühl, das man gar nicht haben darf und das man erst recht nicht zugeben darf zu haben, so lange wird das als Motor weiter funktionieren, denke ich.
Ja, das ist nicht schön. Also wobei auf der anderen Seite, ich finde es auch wirklich immer noch nicht schön, das anzugucken, das an mir selber festzustellen.
Nee, das ist auch hässlich.
Oder das in so ein Mikrofon auch noch zu sagen, das ist irgendwie noch viel schlimmer.
Aber wir können uns ja rausreden auf das Dritte und auf gesellschaftliche Zusammenhänge und so. Das ist das Gute daran.
Ja, das möchte ich mir auch, das verbiete ich mir, aber es ist halt wirklich so, ich habe eben schon festgestellt, wie man dann so ins Mann rutscht. So,
dann
sagt man Mann statt ich. Mhm. Und dann, wenn du ich sagen musst, dann ist so ein kleiner Schmerz in der Brust.
Aber für mich ist noch viel schlimmer. Ich kann ja gar nicht so gut sagen, ich bin neidisch, weil ich das tatsächlich nicht so oft bin, aber ich bin missgünstig und das ist viel schlimmer.
Ja,
missgönne anderen Dinge, die ich selber gar nicht haben will. Wie kacke ist das denn?
Ich würde nicht sagen, ich bin nicht missgünstig. Mir fällt jetzt so spontan nichts ein. Ich würde nicht sagen, ich wäre das nicht. Bin auch ich missgünstig. Mir fällt jetzt spontan irgendwie nichts ein, aber
Also in einer Partnerschaft, wo der Partner Karneval feiern geht, wie verrückt, und hat die ganze Zeit Spaß. Ich hätte gar keinen Spaß, ich will auch gar nicht Karneval feiern gehen, aber ich finde das scheiße, dass der geht. So.
Ja.
Irgendwie ist so, und dann bin ich alleine mit allem, was so zu erledigen ist, und da werde ich missgünstig und denke, Bah, bah, ich möchte nicht missgünstig sein. Was ist das denn? Ich gönne dem doch seine Freude. Das ist ja widerlich.
Ja, aber man gönnt sich selber halt die Freude auch.
Nee, aber ich hätte die gar nicht gerne.
Ja,
ich
in
hätte,
einem anderen Zusammenhang. Es geht ja um die Freude als solches. Du
aber ich bin mir sicher, ich werde irgendwann auch eine Situation haben, in der ich Freude empfinde und dann gegen das Gegenüber nicht. So, das wird es ja wieder geben, aber irgendwie beruhigt mich das in der Situation nicht. Ich bin dann tatsächlich gallengrün, das ist ekelhaft. Also nur für ein paar Minuten, aber,
ja, aber
es
das ist ja
widerlich.
Ja, aber das ist ja das System hinter diesen ganzen Frauenzeitschriften und Gehässigkeitsmagazinen und so. Das ist einen wirklich beruhigt. Das beruhigt einen. Man hat sozusagen Triebabfuhr.
Nee, mich regt das total auf, wenn ich das an mir feststelle.
Ja, im Nachgang.
Umso schlimmer. Nee, mittendrin finde ich mich schon ekelhaft. Nee.
Aber du hast doch gesagt, es beruhigt dich.
Nein, es könnte mich beruhigen, dass ich weiß, ich werde auch in einer Situation sein, in der es dann umgekehrt ist. Aber das beruhigt mich in der Situation nicht, das Wissen darum, dass es in Zukunft sein wird. In der konkreten Gegenwart bin ich missgünstig und fühle mich hässlich dabei. Ich glaube, davon kriege ich auch Pickel.
Ich sehe keinen einzigen, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Nee, aber ich glaube also schon, dass das als Triebabfuhr funktioniert. Also diese ganzen Nummern, ne? Also auch diese Klatschzeitschriften und so. Ich lese darüber, dass es anderen eben auch nicht gut geht, egal wo sie sind. Mhm. Oder ich könnte auch nicht behaupten, dass es mich nicht beruhigt zu wissen, dass das Leben zum Beispiel keinen Unterschied macht bei Schicksalsschlägen, dass es egal ist, wie reich oder arm man ist, wie nett oder wie nicht nett, das irgendwie am Ende trifft es irgendwie alle gleich. Ja, wenn was Schlimmes passiert, dann sucht das Leben halt nicht danach aus oder der Weltgeist oder whoever, wer welches Leben wie gut geführt hat oder nicht. Das soll überhaupt nicht in Fatalismus enden. Es beruhigt mich nur, es beruhigt mich einfach manchmal. Auch
aber
das
wäre
ist fies.
Es nicht, ja. Ich überlege gerade, der Gedanke kommt mir, aber wenn wir es enttabuisieren, ist das doch ein Akt des Widerstands, der auch beruhigend sein kann. Wenn ich tatsächlich, wie jetzt, öffentlich mache, ja, ich bin an der Stelle missgünstig. Ich habe das auch Freundinnen gegenüber zugegeben, so per SMS, die alle geantwortet haben, ja klar, natürlich bist du das. Okay.
Ja, ich kenne dieses
Ich bin ein
Gefühl.
Besserer Mensch, aber du bist halt eine dumme Hexe.
Das habe ich meiner Freundin geschrieben und sie hat gesagt, das ist okay.
Ja, ja, ich, zum Glück bin ich ein guter Mensch. Du kannst ja scheiße sein. Nein, aber wenn man das zugibt und den Blick dahin lenkt und andere machen im besten Fall mit und sagen, ja, ich habe da auch so meine blinden Flecken, auf die ich nicht gerne gucke, aber das gibt es, das kann doch auch eine Form von Beruhigung sein, oder? Lernt man dann nicht eher mit dem Gefühl zu leben und ist im besten Fall hin zu was anderem zu überwinden?
Ich glaube, es wird leichter, wenn man offen darüber redet, das zu wenden. Also ja. Ich glaube, es wird, weil man ja der sozusagen der Ursache auf den Grund geht, so, dann kann man das natürlich viel leichter wenden. Hast natürlich nicht mehr so viel Spaß daran, dich über andere zu mokieren. Ne?
Ja, ja, das stimmt.
Also man nimmt schon so einen Unterhaltungsfaktor da weg, aber man hätte vielleicht so viel zu gewinnen.
Ja, genau. Und mit dem Blick auf das eigene Upbringing ist es, glaube ich, ist es auch, warum? Wir nehmen das jetzt einfach so mit. Ist es ja sinnvoll, auch dahin den Blick zu wenden, wo mir das widerfahren ist, als etwas, was mich geprägt hat in der eigenen Lebensgeschichte und gar nicht nur in der konkreten Gegenwart. Ich habe es im pädagogischen Diskurs nochmal wiedergefunden, das Problem des Neides. Und da spielt es natürlich eine große Rolle in der Schule, weil da das Dritte so präsent ist. Mhm. Ne? Der Dritte, der Lehrer, die Lehrerin. Die Beurteilungssituation ist wie unter dem Brennglas zu beobachten.
Stimmt.
Da sind Menschen miteinander gleichrangig, die theoretisch das Gleiche können sollen, sind aber immer unterschiedlich in allem. Also da bildet sich ganz viel von der Neiddebatte ab, wenn wir das Phänomen so ernst nehmen, wie wir es beschrieben haben. Und da wird empfohlen, man möge, wenn man es feststellt, dass da Menschen untereinander neidisch sind, am besten die Vergleichssituation rearrangieren. Also zum einen deutlich machen, warum so beurteilt wird, wie beurteilt wird. Mhm. Also das ist das hässliche Stichwort Transparenz. Da bin ich ja nicht so, also ja, bin ich eingeschränkt Fan von, weil ja, aus Gründen. Aber das zum Teil deutlich zu machen, warum habe ich hier 13 Punkte vergeben und da nicht, das kann helfen, aber auch die ganze Situation anders zu arrangieren. Also zu fragen, ist es denn überhaupt richtig, wie wir beurteilen? Sollen wir es mal anders machen? Was stellst du dir denn vor? Also den Spieß mal rumzudrehen und pädagogisch was Neues zu versuchen, das wird da empfohlen. Und eben auch die Enttabuisierung. Das finde ich ganz schön. Also, dass man offen dazu anhält zu sagen, ist das jetzt Missgunst? bei dir oder ist das Neid oder wärst du einfach auch gern so gut in dem Fach oder was? Also, dass man da so eine Debatte anstrengt und damit den hässlichen Mantel von diesem Gefühl nimmt, das wird pädagogisch geraten und das fand ich doch irgendwie auch ganz schön.
Was ich mir gerade überlegt habe, es wäre natürlich viel schöner, wenn häufiger deutlich würde, ich bewerte nicht dich als Person, sondern ich bewerte das, was dein, also ich bewerte diese Fähigkeit, die du gerade in dem Teil zeigst oder zeigen kannst oder so, ne? Das ist ja so ein Ding, jetzt komme ich wieder beim Reiten, ne? Aber tatsächlich, es gibt ja da diese Vergleichsprüfungen, ne, in der Dressur, da wird dann verglichen, dann wird dann benotet und natürlich sind diese Benotungen individuell und abhängig und keine Ahnung, habe ich einen guten Tag bei einer Prüfung oder habe ich einen schlechten Tag? Und für mich ist es immer so, dass ich versuche, dann klarzumachen, es gibt so viele Tage, an denen so viel gut läuft, sich nur darauf zu kaprizieren, wie es in diesen 5 Minuten, die da rausgenommen sind, läuft. Und wenn das schlecht läuft, dann ist alles schlecht und das finde ich ganz schlimm, weil davor sehr viel gut gelaufen ist, weil es davor Fortschritte gab, weil es davor Lernerfolge gab. Die werden doch gar nicht abgebildet in diesen 5 Minuten, die das abgeprüft wird. Es ist total schade, dass man das da nicht zeigen kann, aber es soll ja nicht alles entwerten, was vorher gewesen ist, weil dann kann ich doch als Lehrende oder als Trainerin kann ich doch gar keine positiven, also ich kann ja keinen Fortschritt daran feststellen, sondern dann fühlt sich das an diesem Punkt, als hätte man gar keinen Fortschritt gemacht. Und das ist ja Quatsch.
Ja, ja, ja. Bei uns gab es in der Oberstufe sogenannte Epochalnoten, die über eine Epoche vergeben wurden. Also man sah eine bestimmte Epoche an, auch der Entwicklung und dann wurde diese Epoche sozusagen benotet und nicht so sehr eine punktuelle Leistung. Das ist, glaube ich, so ein Zugeständnis. Gibt es das hier in NRW offensichtlich nicht? Du guckst so viel.
Epochal klingt gut, ne? Ja, bei mir ist so eine Epoche ein sehr, sehr langer Zeitraum.
Ja, ja, die ist im Schülerleben ist die natürlich sehr kurz, weil die Schule als Leben ist ja auch sehr kurz. Also
nee,
macht
aber das
die Epochen kürzer.
Ich glaube tatsächlich, dass viele Sachen einfacher machen würde, wenn man besonders Begabte und also Schülerinnen und Schüler hat, die ja, also die bleiben ja eigentlich stehen, ne? Wenn die jetzt zum Beispiel immer eine 2 oder eine 1 haben, dann gibt es ja nicht viel nach oben. Ja. Wenn es aber eine Entwicklung gibt, dann haben die einfach auch objektiv gesehen eine Entwicklungsmöglichkeit. Oder ein schlechter Schüler hat ja auch eine Entwicklungsmöglichkeit und bleibt eben nicht auf einer schlechten Note stehen.
Ja, ich wäre auch gar nicht so sehr fürs Objektive, sondern für die intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Also zu sagen, ja, du kriegst wieder eine 1, langweilig, ne? Aber ich differenziere dir gerne mal diese 1, warum es eine andere ist als die letzte 1. Du hast das und das gemacht und das war toll und jetzt bist du besser im Argumentieren und früher warst du besser im Reproduzieren oder irgendwie so, dass man dazu kommt.
Klingt auch schon wieder sinnvoller, finde ich.
Ja, genau. Dass man dazu kommt, auch sozusagen den Sinn für Anerkennungsfelder zu schulen. Also denjenigen dahin zu sensibilisieren. Ja, da gibt es was in mir, das ist lebenswert, das macht Freude, das ist toll und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was belohnt wird auch. Das kann ja auch sein. Ja. Also man kann ja sagen, das und das kannst du ganz toll, ist nur doof, dass wir dafür gar keine Note vergeben können oder so. Ne? Und das ist etwas, was ich bei Christiane Deibel, die hatte ich ja empfohlen, beim letzten Mal auch gefunden habe. Sie spricht von Anerkennungsgemeinschaft an einer Stelle. Und das kommt so lapidar daher, aber ich glaube, da steckt viel drin. Nicht nur innerhalb der Schule, sondern auch viel größer gedacht. Wenn wir zu einer Anerkennungsgemeinschaft werden würden, dann wäre Neid, glaube ich, nicht mehr die Triebfeder oder die zentrale Triebfeder unseres Handelns.
Ja, tatsächlich möchte ich das gerne als Schlusswort stehen lassen, weil ich gerade was denken muss, was ich noch nicht formulieren kann auf der Grundlage.
Okay.
Ja, auch das passiert. Ja. Ich kann nicht sofort alles spannend sagen, aber das ist, das macht gerade eine Tür auf, wo ich noch nicht weiß, was dahinter ist. Deswegen würde ich einfach sagen, du kannst ja noch diese Literatur vorstellen.
Ja, das
war da noch was? Ja,
nee, ich habe die vom letzten Mal einfach nochmal und weiter gelesen. Ich hatte noch ein Rousseau-Zitat, das uns auf den gesellschaftlichen Zusammenhang nochmal hinweisen würde. Ich glaube, dass das hilfreich ist, jenseits von Anerkennungsgemeinschaft, nämlich da, wo sie problematisch ist, die Gemeinschaft, steht schon bei Rousseau, der bürgerliche Mensch ist nur eine Bruchzahl, die von ihrem Nenner abhängig ist. Und deren Wert in ihrer Beziehung zum Ganzen besteht, das heißt dem gesellschaftlichen Ganzen. Und wenn wir darauf den Blick wenden und uns dann fragen, ist das richtig, uns nur als Bruchzahlen wahrzunehmen und in Bezug worauf ist denn mein Zähler und mein Nenner formuliert, dann sind wir, glaube ich, im Herz der Sache und das fand ich sehr schön.
Das stimmt.
So, und die Literatur ist die gleiche, aber ich lese sie einfach nochmal vor, oder?
Ja, sehr, sehr gerne.
Das war, wie gesagt, sehr hilfreich auch für die pädagogischen Konsequenzen. Christiane Deibel, Herausforderung und Responsivität, Reflexionen zum prekären Charakter pädagogischer Interaktionen. Verena Kast, Neid und Eifersucht, die Herausforderung durch unangenehme Gefühle. Die Metamorphosen von Ovid, Rainer Paris, Neid zur Politik eines Gefühls. Das ist ein Zeitungsartikel im Merkur. Christian Gotthilf Salzmann haben wir diesmal nicht thematisiert. Den Philanthropen mit dem Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder, der ein Kapitel hat, wie man sie richtig schön neidisch machen kann. Und Pierre Bourdieu, die verborgenen Mechanismen der Macht.
Dankeschön. Und dann sage ich an dieser Stelle, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen zum Thema habt oder uns auch gerne ein anderes Thema vorschlagen wollt. Wir sind da sehr offen für und freuen uns immer, wenn von euch oder aus unserer Community, die immer größer wird, Themenvorschläge oder Anregungen
Und entschuldigen
kommt.
Uns aber auch, wenn das mal nicht klappt oder lange
ja,
dauert.
Ja, definitiv. Das ist, wir haben ja auch an ein, zwei andere Themen noch schon auf Halde liegen, wie man so schön sagt, dann schreibt uns einfach an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt auf der Website kommentieren, www.wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns auf Twitter unter @wdd_podcast. Wir haben eine Facebook-Seite und falls euch diese Gespräche so viel wert sind, dass ihr da vielleicht ein bisschen was spenden wollt, damit wir unser Podcast zu Hause bezahlen können, dann dürft ihr das auch gerne tun auf Steady. Auch das findet ihr auf unserer Website. Und Rita und ich.
Jetzt sag ich danke.
Und Rita und ich ergehen uns jetzt weiter in unseren Neid.
Wir beneiden uns jetzt mal eine Runde gegenseitig.
Genau, das muss auch mal sein. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.